herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Hallo zu DAS. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Was ist das bloß für eine faszinierende, weil ja auch eher abweisende Welt? Die Unterwasserwelt der Arktis. Unser Gast heute Abend dreht Tierdokumentationen in dieser Welt, taucht mit Kaltwasserhaien und kann uns heute wirklich überraschende, schöne und spannende Aufnahmen zeigen. Christina Karliczek ist heute Abend auf dem roten Sofa. Liebe Christina, ich grüße Sie ganz herzlich.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben uns geeinigt, wir duzen uns. Ne? Tauchersprache.
Auf jeden Fall.
Ich habe letztes Jahr mal schon Schnuppertauchen gemacht, also insofern passt das ja einigermaßen. Sag mal, Christina, wann warst du das letzte Mal im offenen Meer baden?
Im Januar. Also, ja.
So, weil du bist nämlich auch eine begeisterte Eisbaderin.
Meistens bin ich eigentlich zum Tauchen im Wasser, aber ich bade auch sehr gerne eigentlich das ganze Jahr über.
Wir haben ja eben gerade hier, guck mal, da sehen wir die Aufnahmen. Wie kalt ist das dann da? Also naja, man sieht es ja, ist ja gefroren, also eigentlich, ne?
Ja, also es ist so vielleicht 3 Grad oder so. Mhm. Und in der Nähe vom Eis kann es natürlich auch sogar bis zu -2 Grad werden. Also vor allem eben in den arktischen Regionen unter dem Meereis. Dadurch, wenn das Meereis schmilzt in diesem Bereich und im Meerwasser, kann es eben sogar unter den Gefrierpunkt von 0 Grad gehen.
So, mit Badeanzug, wie lange bleibst du da im Wasser?
Sehr kurz.
Sehr kurz, also so 1-2 Minuten möglicherweise?
Ja, muss man oder auch kürzer.
Muss man auch mal tatsächlich ein bisschen aufpassen. Machen ja viele, ist auch so ein Trend, dieses Eisbaden. Aber da muss man tatsächlich auch mal mit dem Kardiologen oder mit dem Hausarzt drüber sprechen, dass man da nicht einfach so reinspringt, weil das ist ja schon ein ziemlicher Schock für den Körper. Wie lange bleibst du, ich zeige Ihnen mal zu Hause, zeige Ihnen mal diesen Tauchanzug. Hier ist so richtig noch so was Dickes drunter, so eine Art Thermoanzug unter dem Trockenanzug. Wie lange bleibst du da?
Dazu habe ich dann auch manchmal noch so eine Heizweste darunter, um extra warm zu bleiben. Aber ich bleibe eigentlich so, ich sag mal, in der Regel eine Stunde ungefähr für Tauchgänge unter dem Eis. Und also es geht auch, ich kann auch länger tauchen, aber es geht auch um den Luftvorrat, den wir haben unter dem Eis, worauf wir aufpassen müssen. Aber irgendwann merkt man einfach so die Finger und deswegen sind die Handschuhe so wichtig für uns. Ich habe auch zum Beispiel beheizte Handschuhe. Aber das ist die Version hier, die du siehst, die ist ohne Elektrizität, wenn wir keine Batterien aufladen können. Und diese Handschuhe halten die Finger auch sehr.
Ja, das sehr ist so eine spezielle Wolle. Gucken wir uns nachher noch mal ganz genau an. Wir haben etwas vorbereitet, dass wir gefühlt auch unter Wasser gehen können heute gemeinsam. Wir reden über die Geister der Arktis. Sehr, sehr spannendes Thema. Kaltwasserhaie zum Beispiel, aber auch Narwale werden da ein Thema sein heute. Danke, dass du unser Gast bist.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Der Fisch, den wir da gerade gesehen haben, das ist ja ein Kaltwasserhai, ein Eishai. Viele sagen auch Grönlandhai, der erste, den wir gesehen haben. Was ist das für ein Tier? Erzählen Sie uns, was das für ein Tier ist, was der so besonders ist.
Also der Eishai oder auch Grönlandhai, wie er auch genannt wird, ist natürlich ein Hai, der als einer der einzigen überhaupt unter dem Polareis auch leben kann, also in den nördlichen Regionen. Und es ist ein Hai, der ja auch sehr urtümlich aussieht. Er bewegt sich ganz langsam und er ist auch etwas bekannt, weil er so einen Parasiten auf dem Auge häufig hat. Mhm. Also viele der Eishaie haben so einen Parasiten.
Es ist wie so ein langer Faden, ist das, der so am Auge so runterhängt?
Es ist eigentlich eine Art von kleiner Krebs, ein Copepod, der auf dem Auge lebt. Und das macht den Eishaien anscheinend nichts aus. Wir haben zwar vorher auch kurz einen Riesenhai gesehen, der das Maul so unglaublich weit geöffnet hat. Also das ist auch eine der sehr ikonischen Kaltwasserarten, die es sogar auch in der Nordsee gibt. Aber Eishaie sind sozusagen auch wie Riesenhaie komplett im gesamten Nordatlantik verbreitet. Aber eben hauptsächlich, wo wir sie bisher studieren konnten, ist um Grönland herum.
Jetzt wurde da gerade gesagt von der Kollegin, der wird bis zu 512 Jahre alt. 512 Jahre, das muss man jetzt mal sich mal, wie kann man denn sowas überhaupt feststellen?
Ja, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Also man muss da ein bisschen genauer hinschauen. Das ist 512 Jahre ist der höchste Wert in der Schätzung. Und also das älteste Tier, was gefunden wurde, das war geschätzt 272 Jahre mindestens alt und höchstens 512 Jahre. Also wir wissen es auch nicht genau, aber es ist eine neuartige Methode, die damals angewendet worden ist in dieser neuartigen Studie. Und das zeigt vielleicht auch, wie stark wir eigentlich darüber in unseren Informationen schwimmen über diese Tiere. Was wir wissen zum Beispiel. Und das ist eine Zahl, die finde ich eigentlich auch sehr, sehr unglaublich ist. Also die weiblichen Haie werden erst geschlechtsreif mit etwa 150 Jahren.
Mit 150
Jahren? Ja, das ist älter als, also ich glaube, die meisten Großmütter.
Wir schauen uns mal die Bilder an. Sie sind getaucht mit den Eishaien. Das Ganze gibt es dann auch in der ARD-Mediathek zu sehen. In Geister der Arktis, die Folge heißt Eishaie. So, da ist er. Guck mal, man sieht diesen Parasiten, diesen Krebs am Auge, der da runterhängt. Ja. Er bewegt sich sehr langsam.
Ja, das ist halt so auch so ein unglaublicher Widerspruch. Also einerseits schwimmen sie so ganz langsam, wahrscheinlich um Energie zu sparen. Aber wir wissen auch von Studien, dass sie sehr schnell so in so Bursts, also in so einem Spurt auch schneller schwimmen können. Und sie nehmen auch Beute zu sich, die schnell schwimmt.
Ja, wovon ernähren die sich? Das ist ja tatsächlich eine Frage. Das sieht ja so aus, als wenn da kaum was wäre unter Wasser.
Sowohl schnell schwimmende Fische bei den größeren Tieren, sowas wie Kabeljau, also, oder auch sogar Robben. Und da hat zum Beispiel der Forscher Dr. Julius Nielsen, der hat ganz spannende Funde auch gehabt von verschiedenen Bissspuren von Eishaien an Robben. Und da kann man auch sehen, dass sie unterschiedliche Methoden verwenden, wie sie zum Beispiel eine Robbe erbeuten. Also sowohl als sozusagen heimlicher Jäger, der sich anschleicht und vielleicht eine schlafende Robbe packt, bis auch, dass er möglicherweise, also dass Eishaie natürlich auch Aas fressen, aber auch, dass möglicherweise auch schwimmende Robben angreifen. Mhm. Und ich kann nur sagen, als Taucher haben wir sehr deutlich erlebt, dass es zwar aussieht, als würde der Eishai ganz langsam schwimmen, aber für uns war es unmöglich mitzuhalten. Und so haben wir den Hai dann auch wieder verloren.
Wie lebt der Eishai? Lebt er immer strolcht so, schwimmt so immer unter der Oberfläche und knapp unter dem Eis?
Das ist ganz spannend. Also eigentlich leben Eishaie in der Tiefsee, kann man glaube ich ziemlich, das kann man schon eher sagen. Warum sie ganz genau an die Oberfläche kommen, wissen wir nicht. Aber wir vermuten, dass es auf jeden Fall mit Nahrung zu tun hat. Und Eishaie haben einen extrem guten Geruchssinn. Also auch stärker ausgeprägt als die meisten Haiarten. Aber gleichzeitig können sich auch Eishaie enorme Strecken zurücklegen. Also nicht nur um Grönland herum, sondern auch möglicherweise mehrere Wochen später ganz woanders im Nordatlantik sein.
Wie ist das für Sie als Taucherin, als Unterwasserfilmerin, wenn Sie denn in das Wasser einsteigen? Wie lange dauert das, bis Sie überhaupt so einen Hai sehen, bis Sie ihn überhaupt finden? Ich meine, die sind ja nicht überall wahllos verteilt und schwimmen überall rum.
Nee, wir müssen schon Köder benutzen, um die überhaupt anlocken zu können. Und das ist extrem schwer natürlich, sowieso bei Haien, die sich überall bewegen können. Es sei denn, es sind eben bodenlebende Haie, wie zum Beispiel Katzenhaie, die sich also mehr eben an Orten auffinden, wo man sie leichter finden kann. Ja, und also für mich ist es eigentlich sehr faszinierend, mit Haien zu arbeiten. Einerseits, weil sie natürlich nicht irgendwie große, niedliche Augen haben und fluffiges Fell wie irgendwie Robbenbabys oder Löwenbabys oder so. Und gleichzeitig ist das eigentlich ein faszinierendes Tier, was so eine starke Rolle seit Millionen von Jahren in unseren Ozeanen hat und sich durchgesetzt hat als Jäger und so unglaublich viele verschiedene Adaptionen hat. Und da ist der Eishai natürlich ganz, ganz besonders in solchem kalten Wasser, dass er sowohl in der Tiefsee bis zu 2900 Meter tief tauchen kann.
Wir sind gefühlt jetzt unter Wasser. Wir wollen ihn, dass man hört es auch ein bisschen, man sieht auch Luftblasen aufsteigen. Gott sei Dank haben wir genügend Sauerstoff vorbereitet. Wir haben lange und tief eingeatmet, dass wir uns auch noch unterhalten können. Christina, unter Wasser, in der Arktis, was fasziniert Sie an dieser Welt in der Arktis so sehr?
Ich glaube, es ist einerseits, weil es so eine Welt ist, die sehr, sehr schwer nur zu erreichen ist. Also ich meine, selbst Einheimische haben ja totalen Respekt vor dem eisigen Wasser. Und auf der anderen Seite ist es eben ein Lebensraum, der unglaublich viele ernährt. Also es ist ja zum Beispiel, deswegen kommen auch Eishaie dorthin, weil es wirklich ausreichend Fressen für sie dort gibt. Wale kommen dorthin oder Wale, ja, für die Wale ist es eine wirklich wichtige Zone und auch für uns Menschen natürlich in der Fischerei. Dort zu tauchen ist einfach was total Faszinierendes, weil man weiß auch nie genau, wie es vorher aussieht unter Wasser. Also zum Beispiel gerade, wenn man unter dem Meereis taucht, wie es da aussieht, dieses Labyrinth, was sich so formt, ja, und das Lichtspiel, das kann jedes Mal anders sein und das ist auch ein sehr dynamischer Bereich.
Wir zeigen mal dieses Labyrinth, von dem Sie da gerade sprechen. Können wir mal zeigen, wie das da unter Wasser aussieht? Das ist ja atemberaubend in meinen Augen.
Und gleichzeitig ist es eben auch ein sehr wichtiger Lebensraum und diese Tiere auch, die dort zu leben, die
was
dort leben.
Was sind da für Tiere, die da leben?
Nein, also natürlich sehr viele Fische, Wale, Robben, aber auch eben also sozusagen makro kleine Lebewesen bis hin zum Plankton, was eine extrem wichtige Rolle hat in unseren Ozeanen.
Man denkt ja immer, das ist so ein ganz klares Wasser, gibt es also wenig Vegetation oder zumindest sieht man da keine Vegetation. Oder ist da doch etwas auch an Vegetation vorhanden, was vielleicht vom Grund hochkommt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also, also es gibt natürlich auch sozusagen große Algen, so Kelpalgen in bestimmten Bereichen und es gibt natürlich auch Unterwasserpflanzen, die dort wachsen, also Es sind unterschiedliche Lebensräume. Ich meine, die Arktis ist auch ein gigantischer Bereich natürlich. Ja. Und die Stellen, wo wir so tauchen können, sind auch häufig nur sehr gering. Also ich meine, da gibt es halt wenig irgendwie so Tauchstationen oder überhaupt Möglichkeit, Flaschen zu füllen und so.
Wie geht man da überhaupt vor? Also hackt man da, ich sage mal ganz so, wie ich mir das so vorstelle, man hackt da ein Loch ins Eis und dann geht man runter.
Also viele von den Stellen, wo ich getaucht bin, sind wir sozusagen von der Eiskante ausgetaucht. Also wenn im Sommer sich das Meereis aufbricht, dann bilden sich sozusagen so eine feste Kante und von dort aus kann man tauchen. Aber man kann natürlich auch im arktischen Sommer tauchen, wenn es gar kein Eis mehr gibt, eisfrei ist. Und da kann man natürlich auch mehr Boote und sowas benutzen.
Trotzdem stelle ich mir das ziemlich gefährlich vor, wenn man jetzt so auch am Eisrand oder auch vielleicht in einem Loch, wenn man da ins Wasser geht, da muss man ja auch das Loch wiederfinden. Es gibt ja diese Filme und alles Mögliche, hat man ja so eine gruselige Vorstellung, dass man nicht mehr den Ausgang findet, weil ja auch alles gleich aussieht.
Natürlich, also das ist aber was ich eigentlich immer berücksichtige und was wir in unseren Tauchteams immer berücksichtigen und wofür wir auch trainieren und ausgebildet sind, um genau das zu machen, also auch unter einer geschlossenen Eisdecke zu tauchen, sodass man immer wieder hochkommen kann. Ja, es ist richtig, richtig kalt. Aber ich glaube, also das, was wirklich aufwendig ist, ist eben diese Logistik. Und das macht es eben auch schwer,
also solche hinzukommen,
hinzukommen. Und auch dann, dass es eben vielleicht vor Ort gefährlicher sein kann, wenn man wirklich einen Unfall hat, weil es eben so diese Rettungskette nicht gibt. Aber eigentlich, ich muss sagen, manchmal habe ich auch einfach zu Hause mehr Angst, dass ich vom Auto überfahren werde, weil es möglicherweise sogar wahrscheinlicher ist.
Ja, viele haben zum Beispiel auch vor Haien ehrlicherweise Angst.
Ja, aber
was fasziniert Sie an Haien? So, Sie sind ja so ganz verliebt in Haie, möchte ich fast sagen.
Also ich finde Haie natürlich super toll, weil sie solche Spitzenprädatoren sind, also ganz oben in den Nahrungsnetzen stehen. Aber eigentlich ist es auch nicht nur, weil ich die spannend finde, sondern weil mir total bewusst ist, wie wichtig Haie in unseren Ozeanen sind und wie wichtig die Ozeane für uns Menschen sind. Also die Ozeane geben uns einen enormen Kredit. Mhm. Und diesen Kredit haben wir schon weit überzogen, meiner Ansicht nach, um es mal so auszudrücken. Sowohl in Überfischung, also seitdem ich eigentlich Ja, also seit den 1970er Jahren sind die Bestände von Haien um 70% zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen.
Können wir gleich ausführlich drüber reden. Ja. Da haben Sie auch noch etwas anderes gemacht, um den Haien etwas positiver gegenüberzustehen. Das schauen wir uns auch gleich an. Aber können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit einem Hai überhaupt erinnern?
Ja, ich glaube, das war ein weißer Hai in Südafrika.
So. Also ich hätte danach ja keine Lust mehr auf Haie, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich meine, das war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung damals, weil ich wirklich gedacht habe, okay, das ist echt ein großes, großes Tier.
Wie lang war der? 6, 8
Meter? 6 Meter. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde das wirklich ein faszinierendes Tier. Und seitdem habe ich eigentlich keine Chance gehabt, wieder einem weißen Hai irgendwie begegnen zu können. Aber ich interessiere mich halt auch für viele von den anderen Haiarten. Und gerade die Haie der Tiefsee und die Haie der kalten Gewässer, die sind eigentlich viel unbekannter. Und das ist auch etwas, was mich sehr motiviert hat in meiner Arbeit, genau über diese Arten und deren besonderen Anpassungen Filme machen zu können und Bilder an die Oberfläche zu können.
Wie ist da eigentlich die Sichtweite in der Arktis? Wie weit kann man da gucken? Weil das ist ja auch ein bisschen limitiert mit der Sonneneinstrahlung durch das Eis.
Das kommt drauf an. Also das ändert sich auch ständig. Und es kann auch schlechte Sicht werden, weil so das Plankton anfängt zu blühen.
Das meine ich nicht. Also, dann kommt plötzlich ein Hai da lang geschwommen. Den siehst du gar nicht. Plötzlich
genau, ist das ein Hai. Und das sind immer so, das sind auch Sachen, die es schwierig machen, unter Wasser zu filmen natürlich.
Und frohen Mutes da zu filmen. Also Respekt, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Toll. Christina, wenn sich das Wasser durch die Klimaveränderung erwärmen würde, teilweise tut es das schon, hat es auch schon getan, was würde das für die Haie bedeuten?
Ja, also ich meine, wir sehen ja gerade aktuell neue Studien rausgekommen, dass die Erwärmung der Meere, seitdem es gemessen wurde, drastisch ansteigt und jedes Jahr auch stärker wird, die Erwärmung. Was wir zum Beispiel aus einer Studie wissen aus Australien, dort hat man Katzenhai-Babys untersucht. Und da sieht man sehr deutlich, dass wenn man die Wassertemperaturen erhöht, haben die Katzenhai-Babys, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, weil das ist eine Art, die aus dem Ei schlüpft, einfach schlechte Voraussetzungen. Und das ist, wenn sie aufwachsen als erwachsenes Tier. Und das gibt ihnen natürlich schlechtere Chancen als Jäger, als Spitzenjäger.
Mhm. Sie haben die Geburt eines Katzenhai-Babys, also Geburt ist ja, also Schlüpfen ist es ja im Endeffekt aus dem Ei, haben Sie gefilmt. Wir zeigen das jetzt mal eben. Das muss man sagen, das haben Sie in einem Art Freiwasser-Aquarium gemacht oder wo ist das gelungen?
Ja, also das waren kleingefleckte Katzenhaie, also diese Art, die es auch in der Nordsee, aber auch eben im Skagerrak gibt. Und da habe ich zusammengearbeitet mit einem Forschungsprojekt und auch einem Hai-Aquarium, die um die Möglichkeit zu haben, oder ein Aquarium vom
um das einfach mal zeigen zu können, ne?
Ja, um das zeigen zu können und genau dieses zu filmen, weil das ist einfach im Moment unmöglich für uns, das in der freien Natur zu filmen. Und es ist auch immer schwieriger, überhaupt diese Eikapseln zu finden. Jedenfalls in Schweden habe ich wirklich intensiv versucht, Berichte zu finden, ob überhaupt jemand diese Eikapseln noch findet. Weil früher haben Taucher die noch manchmal gesehen. Aber vermutlich legen die Haie jetzt die heften diese Eikapseln an zum Beispiel Tiefseekorallen oder an solche Kelbalgen an. Und möglicherweise machen sie das entweder jetzt woanders oder einfach tiefer.
Und das Interessante ist ja dabei, wenn man jetzt sieht, wie dieser Katzenhai aus dieser Eikapsel schlüpft, dann hat das ja auch was Schönes, was Niedliches fast, wenn man das mal so sagen kann.
Ja, also diese Szene ist aus dem Film Haie eiskalt und das war ein Film über Kaltwasser-Haiarten. Also, und da war es mir total wichtig, einfach eine Möglichkeit zu finden, auch verschiedene Aspekte über Haie zeigen zu können.
Auch mal den schönen Aspekt, den netten, den warmen Aspekt des
Haies. Ja, ich meine, sie bringen auch ihre Jungen zur Welt und auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und man sieht auch schon bei diesem kleinen Katzenhai, wie er so wirklich so sehr haiartig schwimmt, wenn er aus dieser, aus dieser Eikapsel raus muss. Und das ist auch faszinierend, dass sie so direkt auf sich selbst gestellt sind.
Man muss ja Menschen auch ein bisschen die Angst vor Haien nehmen. Es ist ja, man denkt das ja, ständig gibt es Haiunfälle. Das ist gar nicht so. Es gibt, wie viele Haiunfälle gibt es ungefähr?
Nein, also unter 100 Haiunfälle per Jahr. Also das mehr Menschen werden von Kühen in der Welt angegriffen als von Haien. Und ich denke, dass Straßenverkehr sicherlich auch ein großes Risiko, viel größeres Risiko darstellt. Und eigentlich sollten wir wirklich Angst davor haben, keine Haie mehr in unseren Meeren zu haben. Und ich freue mich wirklich über jede Begegnung mit einem Hai.
Also, wie ist es denn überhaupt mit der Haipopulation bestellt? Also wie viele Haie gibt es noch? Wie viele haben wir schon verloren? Wie viele verlieren wir?
Ja, also ich kann das nicht so pauschal beantworten. Wir wissen, dass wir von den sozusagen hauptpelagischen Haien seit den 1970er Jahren 70% verloren haben. Für viele Haiarten haben wir eigentlich nicht mal bis heute richtige Zahlen. Die werden zwar irgendwie geschätzt und die kann man auch nachlesen, zum Beispiel auf der IUCN-Roten Liste. Aber zum Beispiel beim Eishai, wenn man da mit Forschern spricht, sagen sie alle, wir wissen eigentlich nicht genau, wie viele wir überhaupt in der ganzen Welt haben, weil die Datenerfassung einfach eigentlich unzureichend ist. Und das gilt auch für zum Beispiel Haie, die in der Tiefsee leben, aber auch eben für Haie, die hier in der Nordsee leben. Da werden viele von den Gruppen von Haien vielleicht unter einem Sammelnamen zusammengefasst und eigentlich dann auch nicht genau aufgeschlüsselt, wie viel wir davon fangen.
Was ist denn die größte Gefahr für Haie?
Eigentlich die Überfischung aktuell, aber auch die Versäuerung der Meere. Also dadurch, dass wir zum Beispiel dieses starke Abschmelzen in den Polargebieten haben, ändert sich der CO2-Gehalt in der Tiefsee und können sich die Meeresströmungen verändern. Und das alles beeinflusst Tiere natürlich auch. Und die Versorgung von CO2 in der Tiefsee ist enorm wichtig für das Funktionieren von unserem System.
Wer fischt denn überhaupt, um nochmal zu dem Thema Überfischung auch zu kommen, wer fischt denn überhaupt nach Haien? Ist das Beifang in anderen Netzen oder gibt es da auch gezielte Jäger nach Haien?
Also ich glaube, dass der große Teil Beifang ist, aber es gibt natürlich auch gezielte Fischerei. Das ist teilweise ja reguliert und auch zum Beispiel in der EU ist auch dieses Haifinning ist auch größtenteils reguliert. Aber das, was weniger reguliert ist, ist, was auf der Hochsee passiert. Und das sind mehrere Aspekte, die wir eigentlich betrachten müssen, wenn wir Haischutz betreiben wollen. Einerseits wissen wir für viele Arten eigentlich nicht genau, wo überhaupt wichtige Gebiete sind. Wo bekommen die überhaupt ihre Jungen? Also welche Bereiche sollten wir vielleicht mehr schützen? Das wissen wir nicht mal. Auch für solche Arten wie kleingefleckte Katzenhaie, bei denen wissen wir es vielleicht ein bisschen besser. Aber für diese Haiarten wie zum Beispiel die Hundshaie oder auch die Dornhaie, die auch einfach einheimische Arten sind, so gesehen, da wissen wir das nicht genau. Und die wandern auch.
Und das Wichtigste ist natürlich der Verbraucher. Wenn der Verbraucher darauf achtet, wenn wir also darauf achten, dass wir zum Beispiel auf den Etiketten etwas sehen wie ohne Beifang gefischt, haifrei gefischt, also bei Thunfischdosen sieht man das, glaube ich, immer ohne Haibeifang. Kann man da regulieren oder kann man sich da anschauen? Dann ist das schon mal ein wichtiges Signal.
Ja, es ist halt schwer, als Verbraucher einerseits immer überall rumzugehen und zu gucken, woher kommt das jetzt? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das einfacher machen würden für Leute. Dann ist es auch einfacher, Fisch zu essen. Aber aktuell zum Beispiel auch mit Haien kann man manchmal einfach nicht nachvollziehen, woher kommt das jetzt genau? Und das wäre was, wo wir vielleicht mehr dran arbeiten müssten. Und wenn man das vielleicht bis dahin, ist es vielleicht sehr hilfreich, weniger oder gar keinen Fisch und Fleisch zu essen, weil das hilft wirklich den Ozean.
Ich möchte noch mal ein paar Aufnahmen zeigen, Christina, von Ihnen, die Sie gemacht haben. Und zwar sind die entstanden ganz oben. Grönland, also noch fast so an der nördlichsten Spitze von Grönland. Das sind Narwale. Das sind die, die vorne dieses Horn haben, ne? Also faszinierende Tiere. Was macht das so einmalig, diese Tiere überhaupt filmen zu können?
Ja, sie sind unglaublich scheue Wale, weil sie auch schon eben lange durch Menschen gejagt worden sind. Und es ist auch logistisch ganz schwer, in diese Bereiche zu kommen und dort tauchen zu gehen. das macht das eben so ein Vorhaben sehr, sehr schwierig. Und man findet auch nicht immer die Wale, selbst wenn man wirklich sich anstrengt.
Wofür ist eigentlich dieses Horn, was die vorne haben?
Das weiß man nicht so ganz genau. Also da gibt es verschiedene Theorien drüber, aber so genau erforscht ist es noch nicht.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Selbstverständlich können Sie sich alles, was Christina gefilmt hat, auch anschauen. In der ARD Mediathek kann ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Geister der Arktis gibt es 2 Folgen, nämlich Eishaie und Narwale. Und morgen kommt, ich möchte fast sagen, wieder mal unser guter Freund. Tatsächlich kann ich das schon fast sagen, nämlich einer der weltweit gefragtesten und besten Pianisten, Lang Lang, kommt. Es geht um seine Frau Gina, aber auch um den Karneval der Tiere. Morgen Lang Lang, 18.45 Uhr sind wir wieder da. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und nicht vergessen die ARD Mediathek. Tschüss und schönen Abend. Ciao.